Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich beim Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Heute sind wir wieder auf Sendung mit der Reihe Die großen Religionen der Welt. In dieser Ausgabe laden wir Sie ein, mit uns den Islam zu erforschen. Im Koran, der Heiligen Schrift des Islam, Sure 24, Vers 35, steht geschrieben: Gott ist das Licht des Himmels und der Erde. Sein Licht gleicht einer Nische, in der sich eine Lampe befindet. Die Lampe ist in einem Glas, und das Glas gleicht einem funkelnden Stern. Angezündet wird die Lampe von einem gesegneten Baum, einem Ölbaum, der weder östlich noch westlich ist, dessen Öl banal leuchtete, auch wenn das Feuer es nicht berührte. Licht über Licht. Gott leitet zu seinem Licht, wen immer er will. Gott führt die Gleichnisse für den Menschen an. Gott kennt alle Dinge. Diese Sendung legen wir Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Liebe und Dankbarkeit zu Füßen.
அல்லாயன்றும் மஹம்மதீயுலு ஜஹவாயன்று சத்கிரைஸ்துவுல் புல்லக்ஜாச்சுடடன்று வைஷ்ணவுலு செம்போயன்று செய்வுல் சதா ప్రహ్లాదంబున గొల్వ అందరికి ఆయురారోగ్య సంపద లాభంబులు సంగి రక్షించు దేవుండు ఒక్కడే ఎంచు భావించుడి భావించుడి அல்லாயன்றும் மஹம்மதீயுலு ஜஹவாயன்று சத்கிரைஸ்துவு புல்லக்ஜாச்சுடடன்று வைஷ்ணவுலு செம்போயன்று செய்வுல் சதா ప్రహ్లాదంబున గొల్వ అందరికీ ಆಯುರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪದ ಲಾಭಂಬುದು ಸಂಗಿ ರಕ್ಷಿಂಚು ದೇವುಂಡು ఒక్కడే ఎంచు భావించుడి భావించుడి
Der Islam ist nach dem Christentum die zweitgrößte Religion der Welt. Seine Anhänger bezeichnen sich als Muslime und im deutschsprachigen Raum auch als Moslems. Der Islam ist eine monotheistische Religion, die sich streng von der Verehrung vieler Gottheiten und auch von christlichen Vorstellungen wie Menschwerdung Gottes und Dreifaltigkeit abgrenzt. Bestimmendes Element ist die Lehre von Tauhid, der Einheit und Einzigkeit Gottes. Das Wort Islam geht auf das Verb Aslama zurück, was so viel wie völlige Hingabe bedeutet. Das heißt in anderen Worten, ein Muslim ist ein Mensch, der seinen Geist Gott völlig hingegeben hat. Jeder, der diesen Zustand des Aufgehens in Gott erlangen konnte, ist ein Muslim, ungeachtet seines Glaubensbekenntnisses, seines Landes, seiner Kaste oder Hautfarbe. Der Koran gibt Beispiele solch heiliger Menschen. Abraham, Noah, Moses, Jesus und so weiter, die den Zustand der völligen Hingabe an Gott erlangten und bezeichnet diese als Muslime. In Sure 3 heißt es,
Abraham war weder Jude noch Christ. Er war vielmehr ein gottergebener Hanif und keiner von denen, die dem einen Gott andere Götter beigesellen.
Die Geschichte des Islam hat nach dem Koran nicht erst mit Mohammed begonnen, sondern schon mit Abraham. In unserer Sendung über das Judentum berichteten wir bereits, dass Abraham einen Sohn mit der Dienerin seiner Frau Sarah zeugte, Ismael. Und die Verheißung, die Abraham von Gott in einer Vision erhielt, lautete, dass aus Ismael ein großes Volk entstehen würde. Und Ismael wurde der Stammvater des islamischen Volkes. Abraham selbst war der Stammvater aller drei großen Religionen, des Judentums, des Christentums und des Islam. Muhammad ibn Abdallah, genannt Mohammed, war der Begründer des Islam. Diese Religion stützt sich hauptsächlich auf zwei Schriften. Die eine ist der Heilige Koran und die andere ist die Sunna. Das sind authentische Aussagen und Taten des Mohammed über Verhaltensweisen in Worten, Handlungen und Lebensweisen. Mohammed wird als der Gesandte und Prophet Gottes angesehen und auch der Siegel der Gesandten genannt. Im Koran, Sure 33, Vers 40 steht geschrieben,
Mohammed ist nicht der Vater einer eurer Männer, sondern Allahs Gesandter. Und das Siegel der Propheten. Allah weiß alle Dinge.
Die Koranauslegung für diesen Vers lautet, dass Mohammed als der letzte Gesandte betrachtet wird, welcher die göttliche Wahrheit empfangen hat. Nach ihm soll keiner mehr kommen. Die wichtigste und grundlegende Quelle des Islam ist der Koran. Es wird gesagt, dass im Koran das Wort Gottes niedergeschrieben ist, welches Gott Mohammed offenbart hatte. Ab der Mitte des 7. Jahrhunderts breitete sich der Islam im Laufe der Jahrhunderte aus. Zuerst in ganz Arabien und die angrenzenden Länder wie Irak und Ägypten und ab dem 9. Jahrhundert bis in die heutige Zeit in alle Kontinente und viele Länder wie Indien, Afrika, Europa, Russland, China, Südostasien. der Islam ist über Religion und rechtlich-politisches Wertesystem hinaus auch Träger einer Kultur mit einer wissenschaftlichen und künstlerischen Blütezeit, die traditionell zwischen dem 8. und 13. Jahrhundert datiert wird. Heute wird die Datierung oft bis ins 15. oder 16. Jahrhundert ausgeweitet. Mohammed wurde um 570 nach Christus in Mekka im heutigen Saudi-Arabien geboren. Der Name Mohammed bedeutet der Hochgelobte, der Vielgepriesene. Sein Vater Abdallah erlebte seine Geburt nicht mehr. Die ersten 2 Jahre wuchs Mohammed bei seiner Amme auf. Im Alter von 6 Jahren verstarb auch seine leibliche Mutter Amina. Sein Onkel nahm sich des verwaisten Knaben an. Und so wuchs Mohammed im Hause seines Onkels, eines Händlers, auf. Wie es in der Überlieferung berichtet wird, kam Mohammed bereits in jungen Jahren mit dem Judentum und Christentum in Berührung, die beide die Entwicklung des Jungen beeinflussten. Es wird gesagt, dass Mohammed vor seinen ersten Offenbarungserlebnissen in der religiösen Tradition seines Volkes gestanden haben soll, das noch an die Vielgötterei glaubte. Mit etwa 25 Jahren ging er eine Heirat mit der wohlhabenden Kaufmannswitwe Chadidja ein. Dadurch erlangte er finanzielle Unabhängigkeit und soziale Sicherheit. Und damit trat auch eine Wende in seinem Leben ein. Der Koran nimmt auf dieses Ereignis Bezug. In Sure 93, Verse 6 und 7.
Hat er, Gott, dich nicht als weise gefunden und dir Aufnahme gewährt, dich auf dem Irrweg gefunden und recht geleitet und dich bedürftig gefunden und reich gemacht?
In einer Zeit, als Mohammed in starke Bedrängnis geriet, begab er sich verstärkt auf die Suche nach der Wahrheit. Von Ibn Hisham wird überliefert, dass Mohammed alljährlich einen Monat auf dem Berg Hira in der Nähe von Mekka verbrachte, um dort Buße zu tun. Doch das reichte ihm nicht mehr und er begab sich immer häufiger auf die Reise der inneren Einkehr. Und dann, etwa um das Jahr 610 nach Christus, er war im 40. Lebensjahr, soll ihm nach eigenem Bekunden der Erzengel Gabriel erschienen sein. Gemäß der islamischen Prophetenbiografie soll das erste Offenbarungserlebnis, so wird es überliefert, ein Traum gewesen sein, in dem der Engel Gabriel Mohammed zur Rezitation eines Textes aufforderte.
Der Engel kam zu Mohammed und forderte ihn auf zu lesen. Der Prophet antwortete: Ich kann nicht lesen. Dann fügte der Prophet noch hinzu: Der Engel erfasste mich und drückte mich so fest, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Daraufhin ließ er von mir ab und forderte mich erneut auf zu lesen. Wieder entgegnete ich: Ich kann nicht lesen. Und wieder ergriff mich der Engel und drückte mich ein zweites Mal, bis ich es nicht mehr ertragen konnte. Auch dieses Mal ließ er mich wieder los und forderte mich dann erneut auf zu lesen, und wieder entgegnete ich: Was soll ich lesen? Worauf er mich ein drittes Mal erfasste und drückte. Dann ließ er mich los und sagte: Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes, Trag vor im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen aus einem Embryo erschaffen hat. Trag vor, dein höchst edelmütiger Herr ist es ja, der durch das Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er zuvor nicht wusste.
Die Worte, die der Engel dann schließlich zu Mohammed sagte, stehen geschrieben im Koran, Sure 96, Verse 1 bis 5. Erzengel Gabriel diktierte ihm im Verlauf seines weiteren Lebens über Jahre hinweg die Verse der göttlichen Offenbarung, des Korans. Mohammeds Offenbarungen wurden bereits zu Lebzeiten laufend gesammelt und schließlich, nach Mohammeds Ableben, unter der Regierung Uthman ibn Affans, des dritten der sogenannten rechtschaffenen Kalifen, gesammelt und kanonisiert. Was immer ich tue, ich beginne es im Namen Gottes. Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Mitfühlenden. Morgens, wenn ich aufwache, mit jedem Schritt, den ich tue, mit jedem Wort, das ich sage, mit jedem Spiel, das ich spiele. Bei allem, was wir tun, bei allem, was neu ist, überall, wo wir hingehen, mit jedem Freund, den wir haben. Bismillah, Bismillah.
Allah.
von Mohammed verkündete Botschaft fand zur damaligen Zeit bei den Bewohnern in Mekka, die verschiedene Gottheiten verehrten und anbeteten, wenige Anhänger. Seine Frau Chadidja war die erste, die an seine Botschaft glaubte und wird auch als die erste Muslimin betrachtet. Fatima, eine ihrer Töchter, wurde die Stammmutter aller Nachfahren Mohammeds. Ihre Söhne waren nach islamischer Tradition nach dem Tode Mohammeds die ersten Muslime. Der Inhalt der mekkanischen Suren lässt darauf schließen, dass Mohammed sich zunächst als Warner seines Volkes verstand. So steht es auch in der Sure 38, Vers 70.
Mir wird nur eingegeben, dass ich lediglich ein deutlicher Warner sein solle, nicht mehr.
Mohammed duldete zu Anfang vieles am religiösen Status quo in Mekka und er versuchte, einfache, für alle nachvollziehbare religiöse Pflichten einzuführen. Doch als Mohammed begann, seine Botschaft eines kompromisslosen Glaubens an den einen einzigen Gott öffentlich zu verkündigen, setzte er sich und seine kleine Anhängerschaft einer Reihe von gewalttätigen Übergriffen aus. Die junge muslimische Gemeinde sah sich unter diesem Druck ihrer Gegner gezwungen, Mekka zu verlassen und in das nördlich gelegene Yathrib, dem heutigen Medina, auszuwandern. Dieses Ereignis ging als Hijra in die Geschichte ein und wurde durch Beschluss des zweiten Kalifen Umar ibn al-Chattab als erstes Jahr der islamischen Zeitrechnung festgelegt. Die Jahre, die jetzt folgten, waren gekennzeichnet von vielerlei Kämpfen und Kriegen mit den Gegnern der neuen muslimischen Glaubensrichtung. Auch Juden und Christen wurden im Zuge der Auseinandersetzungen in diese Kämpfe mit hineingezogen. Wurde zu Anfang noch die Ausübung ihrer traditionellen und rituellen Handlungen geduldet, so änderte sich das schon bald und sie wurden aus der Region vertrieben. Mohammed glaubte unbeirrbar an seine ihm von Gott übertragene Mission, die Verkündigung des All-Einen, des einzigen Gottes, Allah. In Sure 3, Vers 19 heißt es:
Als einzig wahre Religion gilt bei Gott die Hingabe. Und diejenigen, die die Schrift erhalten haben, wurden in gegenseitiger Auflehnung erst uneins, nachdem das Wissen zu ihnen gekommen war. Wenn aber einer nicht an die Zeichen Gottes glaubt, ist Gott schnell im Abrechnen.
Bhagavan Sri Satya Sai Baba sagt in dem Buch Satya Sai Baba spricht:
Islam bedeutet soziale Gemeinschaft, deren Mitglieder höchsten Frieden durch ihre Hingabe an den allbarmherzigen, allmächtigen Gott erhalten haben und die Gelobten in Frieden mit ihren Mitmenschen zu leben. Später durch Gemeinschaften, die sich selbst absonderten und sich als verschieden betrachteten, kam es zu feindseliger Gesinnung gegenüber dem Rest. Der Islam hat etwas Erhabeneres gelehrt. Er lenkte die Aufmerksamkeit auf den einen unter den vielen, die Einheit in der Vielfalt, und führte Menschen zu der Wirklichkeit, genannt Gott.
Ende Januar 632 trat Mohammed die große Pilgerfahrt nach Mekka an, die als die Abschiedswallfahrt in die Geschichte eingehen sollte. Hier legte er auch alle Einzelheiten der Wallfahrtszeremonien und die damit verbundenen ritualrechtlichen Verpflichtungen einschließlich der Integrierung vorislamischer Gebräuche fest. Sure 5, Vers 3 beschreibt einen Teil der berühmten Rede Mohammeds am Berg Arafat, die eine Art Vermächtnis an seine Anhänger ist.
Heute habe ich eure Religion vervollständigt, so dass nichts mehr daran fehlt, und meine Gnade an euch vollendet, und ich bin damit zufrieden, dass ihr den Islam als Religion habt.
Der nachfolgende Auszug aus seiner Rede ist zwar nicht im Koran hinterlegt, die Worte werden jedoch in der islamischen Welt bis heute zitiert und haben eine beeindruckende Aussagekraft.
Ich habe euch etwas Klares und Deutliches hinterlassen. Wenn ihr daran festhaltet, werdet ihr niemals in die Irre gehen. Gottes Buch und die Sunna seines Propheten. Leute, hört meine Worte und begreift sie. Ihr sollt wissen, dass jeder Muslim Bruder des Muslims ist und dass die Muslime untereinander Brüder sind.
Nach seiner Rückkehr erkrankte Mohammed ganz überraschend. Und dies führte zu seinem unerwarteten Tod. Es war der 8. Juni 632 nach Christus. Er wurde in der Hauptmoschee von Medina beigesetzt. Neben seinem Selbstverständnis, Prophet und Gesandter Gottes zu sein, bemühte sich Mohammed auch, die in seiner unmittelbaren Umgebung ansässigen und miteinander rivalisierenden Araberstämme zu vereinigen und sie in einer Gemeinschaft der Muslime, Umma, unter seiner Führung zu integrieren.
Bismillah, Nirakhmani Rahim, Alhamdu Lillahi, Rabil Alami. Yalla, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Malik.
Allahu Allahu Holy Messenger, Prophet of God, Messenger Muhammad, peace be upon him. Allahu, 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 Allahu. Gabriel, Angel Gabriel, came to Muhammad, gave to him on the mountain the holy word of God. Allahu, Allahu, Allahu. Remembered the words of God, the Prophet preached the Quran, peace be upon him. Allahu, 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 Allahu,
wenden wir uns nun den religiösen und rituellen Ausübungen im Islam zu. Da sind als erstes die sogenannten fünf Säulen zu nennen. Sie sind die Grundpflichten, die jeder Muslim zu erfüllen hat. Die erste Säule ist das Glaubensbekenntnis. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit außer Gott gibt und dass Mohammed der Gesandte Gottes ist. Hier wird das Einheitsgebot sehr deutlich. Es gibt nur einen Gott, Allah. Bhagavan Sri Satya Sai Baba sagte in einer seiner Ansprachen:
Die vorrangige Notwendigkeit für jedermann liegt heutzutage in der Erkenntnis, dass Gott einer ist. Genau das haben Jesus und Mohammed verkündet. Das Wort Allah bedeutet tatsächlich der Höchste, der Eine, in dem das ganze Universum enthalten ist. Das ist die elementare Botschaft der Veden. Die essentielle Wahrheit aller Religionen ist, Gott ist einer. Jesus verkündete die Vaterschaft Gottes und die Bruderschaft des Menschen. Man kann nur einen Vater haben, nicht zwei.
Die zweite Säule legt das rituelle Gebet fest. Das Gebet, Salat, wird zu festgelegten Zeiten 5-mal am Tag verrichtet, zu denen der Muezzin ruft. Während der Morgendämmerung, mittags, nachmittags, während der Abenddämmerung und nach Einbruch der Nacht. Die dritte Säule beschreibt die Armengabe. Die Armengabe, Zakat, ist eine Steuer, die etwa 2,5% des Kapitalvermögens eines Muslimen ausmacht, die zu zahlen jeder psychisch gesunde, freie, erwachsene und finanziell dazu fähige Muslim verpflichtet ist, um Armen, Sklaven, Schuldnern und Reisende finanziell zu unterstützen, sowie für die Anstrengung oder den Kampf auf dem Wege Gottes. Die Zakat ist eine fromme Handlung und religiöse Pflicht des Muslims und kann somit nur Muslimen zugutekommen. Die vierte Säule beinhaltet das Fasten. Das Fasten findet alljährlich im islamischen Monat Ramadan statt. Gefastet wird von Beginn der Morgendämmerung bis zum vollendeten Sonnenuntergang. Es wird nichts gegessen, nichts getrunken, nicht geraucht, kein ehelicher Verkehr und Enthaltsamkeit im Verhalten geübt. Der Fastenmonat wird mit dem Fest des Fastenbrechens beendet. Muslime brechen das Fasten gerne mit einer Dattel und einem Glas Milch, wie dies der Prophet getan haben soll. Und die fünfte Säule ist die Pilgerfahrt. Die im letzten Mondmonat Dhul Hijjah stattfindende Pilgerfahrt nach Mekka soll jeder Muslim, sofern es ihm möglich ist, mindestens einmal in seinem Leben antreten, um dort unter anderem die Kaaba 7-mal zu umschreiten. Entscheidend dafür, ob die Pilgerfahrt zur Pflicht wird, sind unter anderem seine finanziellen und gesundheitlichen Lebensumstände. Die Einschränkung der ritualrechtlichen Pflicht der Pilgerfahrt ist in Sure 3, Vers 97 begründet.
Und die Menschen sind Gott gegenüber verpflichtet, die Wallfahrt nach dem Haus zu machen, soweit sie dazu eine Möglichkeit finden.
Als nächstes sind die 6 Glaubensgrundsätze, die unter anderem auch im Koran erwähnt werden, für den Muslim äußerst wichtig. An erster Stelle steht der Glaube an den einzigen Gott Allah. Als nächstes der Glaube an die Engel Gottes. Danach folgen der Glaube an die Offenbarungen Gottes, die in den heiligen Büchern wie Tora, die Evangelien, hinterlegt sind, der Glaube an Gottes Gesandte, die Propheten, darunter Adam, Abraham, Moses, Jesus und zuletzt Mohammed, der Glaube an den Tag des jüngsten Gerichts und das Leben nach dem Tod und der Glaube an die göttliche Vorsehung. In Sure 4, Vers 136 steht geschrieben:
Ihr Gläubigen, glaubt an Gott und seinen Gesandten und die Schrift, die er auf seinen Gesandten herabgeschickt hat, und die Schrift, die er schon früher herabgeschickt hat. Wer an Gott, seine Engel, seine Schriften, seine Gesandten und den jüngsten Tag nicht glaubt, ist weit abgeirrt.
Neben der Eigenverantwortung steht die Verantwortung für andere. Jeder Muslim ist verpflichtet, zu gebieten, was recht ist, und zu verbieten, was verwerflich ist, wie es mehrfach im Koran geschrieben steht. Zum Beispiel in Sure 7, Vers 157.
Denen, die dem schriftunkundigen Gesandten folgen und den sie bei sich in der Tora und im Evangelium verzeichnet finden, der ihnen gebietet, was recht ist, und verbietet, was verwerflich ist, die guten Dinge für erlaubt und die schlechten für verboten erklärt, und ihre drückende Verpflichtung und die Fesseln, die auf ihnen lagen, abnimmt, denen nun, die an ihn glauben, ihm Hilfe und Beistand leisten und dem Licht folgen, das mit ihm herabgesandt worden ist, wird es wohl ergehen.
Wir wollen uns nun dem Begriff Koran zuwenden. Koran bedeutet Lesung, Rezitierung, Vortrag. Der Koran ist die heilige Schrift des Islam, die gemäß dem Glauben der Muslime die wörtliche Offenbarung Gottes an den Propheten Mohammed enthält, die der Engel Gabriel diesem vermittelte. Der Koran besteht aus 114 Suren und diese bestehen wiederum aus einer unterschiedlichen Anzahl an Versen. Der Legende nach erhielt Mohammed den Koran nicht von Gabriel, sondern von Gott selbst, vor dessen Thron er im Himmel stand. Die Theologie verband die Mirak-Legende zwangsläufig mit der Frage, ob Mohammed bei dieser Begegnung Gott erblicken und als Gestalt sehen konnte. In einigen auf Mohammed zurückgeführten Erklärungen soll er lediglich Licht, nur und den Thron Gottes gesehen und dessen Stimme gehört haben. Denn zwei Vorhänge haben ihn von Gott getrennt. Wenden wir uns nun dem Begriff Kaaba zu. Die Kaaba, das bedeutet Kubus, Würfel, ist das zentrale Heiligtum des Islam. Sie ist ein quaderförmiges Gebäude im Innenhof der Heiligen Moschee in Mekka. Nach islamischer Vorstellung wurde die Kaaba von Adam erbaut und die zwischenzeitliche Ruine von Abraham oder Ibrahim in Zusammenarbeit mit seinem Sohn Ismael im Auftrag Gottes als Wallfahrtsstätte wieder errichtet. In Sure 22, Vers 26 wird dies beschrieben.
Und bedenke, wie wir für Abraham die Stätte des Hauses bestimmten und sprachen, setze mir nichts zur Seite und halte mein Haus rein für diejenigen, die den Umgang vollziehen und die stehen und sich beugen und niederfallen im Gebet.
Im Innenhof zwischen der Nordwestwand der Kaaba und der halbkreisförmigen Außenmauer sollen Ismael und seine Mutter Hagar begraben liegen. Dieser Raum ist Teil der Kaaba und wird bei der Umrundung nicht betreten. Eine Wallfahrt nach Mekka und die Umrundung der Kaaba sind das Ziel und die Pflicht aller Muslime. Siebenmal gehen die Pilger gegen den Uhrzeigersinn um die Kaaba herum und preisen dabei den Namen des einen Gottes, Allah. Das Innere der Kaaba selbst ist für die Öffentlichkeit nicht freigegeben. Doch zweimal im Jahr, 15 Tage vor Beginn des Ramadan und vor Beginn der alljährlichen Pilgerreise, wird die Kaaba einer Reinigung unterzogen und für die Reinigungszeremonie geöffnet. Dabei werden einige wenige Würdenträger eingeladen, dieser Zeremonie beizuwohnen. Kommen wir nun zu Gesetz und Ordnung, Scharia genannt, im Islam. Die Scharia ist das islamische Recht, das alle Bereiche des Lebens umfasst und nach göttlichen, unveränderbaren Regeln ordnet. Diese Regeln wurden vor allem in der frühen Abbasidenzeit schriftlich fixiert und bilden auch heute noch die Grundlage des islamischen Rechts. Die konkrete Anwendung geschieht durch Fatwas, religiöse Gutachten oder Lehrentscheidung, die von Religionsgelehrten, Muftis, aufgrund der Interpretation von Koran und Sunna nach traditionellen Regeln getroffen werden. Der Islam ist eine ausgeprägt monotheistische Religion. Die christliche Vorstellung der Dreifaltigkeit wird ausdrücklich abgelehnt, ebenso jede Personifizierung oder gar bildliche Darstellung Gottes. Gott wird durch seine 99 schönsten Namen beschrieben, die nur ihm allein zustehen. Die Menschen können über Gott nur wissen, was er ihnen selbst in seiner Gnade offenbart hat. Die Definition der Attribute Gottes anhand der Koranauslegung führte im sunnitischen Islam zur Zeit der Abbasiden vor allem in den Lehren der Mu'tazila und ihrer Gegner zu heftigen Auseinandersetzungen. Wie in allen anderen Religionen bildeten sich mit der Zeit auch im Islam verschiedene Religionsrichtungen, in die der Sunniten und Schiiten, der Charidschiten und den Sufismus. Die zahlenmäßig größte Gruppierung im Islam mit etwa 85% sind die Sunniten. Das Sunnitentum stützt sich auf eine bestimmte Anzahl von Berichten, Hanite, die als kanonisch betrachtet werden, die sogenannten 6 Bücher. Charakteristisch für die Sunniten ist die Beschränkung der Koranrezitation auf eine bestimmte Anzahl anerkannter Lesarten des Korans. Die Schiiten sind die zweite große Richtung. Die Charidschiten, die sogenannten Auszügler, die die Partei des vierten Kalifen Ali ibn Abi Talib verlassen haben, sind die Anhänger der ältesten religiösen Glaubensgemeinschaft im Islam des 7. Jahrhunderts. Und wie fast alle Religionen bzw. religiöse Richtungen besitzt auch der Islam einen inneren esoterischen und einen äußeren exoterischen Aspekt. Der Sufismus ist die mystische innere Dimension des Islam. Sie hörten das Lied Salam Mevlana, Bhagavan. Möge der Frieden mit dir sein, Geliebter. Mystik bezeichnet im eigentlichen Sinne Berichte und Aussagen über die Erfahrung einer göttlichen oder absoluten Wirklichkeit, sowie die Bemühungen um eine solche Erfahrung. In den Prophetenbiografien finden sich nicht nur Berichte über Mohammeds Handlungsweisen in den verschiedensten Lebenssituationen, sondern auch Erzählungen über Wunder, die schon vor seiner Geburt sein Prophetentum angekündigt bzw. zu Lebzeiten dieses bestätigt haben sollen. Hierzu gehört zum Beispiel die folgende Erzählung.
Eines Tages, kurz bevor Mohammeds Vater Abdallah die Ehe mit Amina einging, begegnete er einer Frau, die ihm 100 Kamele dafür bot, wenn er ihr sogleich beiwohnen würde. Abdallah lehnte dies jedoch ab und begab sich stattdessen zu Amina, die dann mit dem Gottesgesandten schwanger wurde. Als Mohammeds Vater am nächsten Tag zu der Frau ging, die sich ihm angeboten hatte, war diese nicht mehr an ihm interessiert und erklärte, dass das Licht, das ihn begleitete, von ihm gegangen sei.
Dieses Licht, bekannt als das muhammadanische Licht, soll nach der Vorstellung der Mystiker und der Schiiten schon vor Adam erschaffen worden und dann über Adam und die Propheten durch die gesamten Vorfahren Mohammeds bis zu ihm selbst gewandert sein. Eine weitere Erzählung berichtet über eine Handelsreise Mohammeds nach Syrien.
Einst begab sich Mohammed auf eine Handelsreise nach Syrien. Auf dieser Reise begegnete er dem Mönch Bahira. Dieser entdeckte das Siegel des Prophetentums, ein Muttermal, zwischen den Schultern Mohammeds, und er sah die prophetischen Zeichen in ihm, die auch Juden und Christen in ihren Schriften überlieferten.
Diese Legende findet sich bereits in der Prophetenbiografie von Ibn Ishaq und wird in etwas abgewandelter Form auch in der syrisch-christlichen Tradition des 9. Jahrhunderts erwähnt. Einer der bekanntesten Mystiker seiner Zeit war Al-Ghazalis. Er lebte von 1058 bis 1111 nach Christus und stammte aus dem Iran. Er war ein großer Erneuerer des Islam und nach 10-jähriger Wanderschaft schrieb er das Elixier der Glückseligkeit. Er hat das Geheimnis des Herzens, die Essenz seiner Lebenserfahrungen, gelehrt. Er schrieb zum Beispiel:
Das Element der Liebe ist unabdingbar für echte Mystik. Ihr Zentrum und Ziel war und blieb die Erfahrung der göttlichen Einheit.
Ein weiterer bekannter Mystiker ist der persische Dichter Mevlana Celaleddin Rumi. Er lebte von 1207 bis 1273 nach Christus und ist der Begründer des Sufi-Ordens. Für ihn galt: Der Weg zur wahren Erfüllung im Leben ist, Gott durch Liebe näher zu kommen. Er bezeichnete Gott als den Geliebten und die menschliche Seele, die auf der Suche nach Gott ist, als den Liebenden. Ein sehr gern gesungenes und bekanntes Lied von ihm ist Salam Mevlana Bhagavan, das wir zuvor hörten. Viele Mystiker mussten für ihre Erkenntnisse und Erfahrungen mit ihrem Leben bezahlen. Ein großer Mystiker, Halaj, der erste Märtyrer des mystischen Islams, wurde 922 wegen seines Bekenntnisses »Ich bin Gott« hingerichtet. Bhagavan Sri Satya Sai Baba sagt im Buch »Sommersegen im Brindavan«, Band 7,
Willst du dich selbst erkennen, so wisse, dass du aus zwei Dingen geschaffen bist. Das eine ist diese äußere Hülle, die man Leib nennt und mit den äußeren Augen sehen kann. Das andere ist jenes Innere, das man bald Seele, bald Geist, bald Herz nennt und das nur von den inneren Augen erkannt werden kann. Dies Innere ist dein wahres Wesen. Wir wollen es das Herz nennen. Der Mensch ist eine Kombination aus Körper, Geist und Atman.
Alle drei bilden zusammen die Aufstiegsstufen des Menschen bis zur höchsten Ebene. Der Körper ist das Instrument des Handelns. Dem Geist kommt die Aufgabe des Erkennens zu. Die unveränderliche, ewige Realität ist der Atman, der göttliche Aspekt des Menschen. Folglich sind Handeln, Erkennen und Sein die dreieinige Manifestation der menschlichen Persönlichkeit. Wisse, um das Wesen des Herzens zu erkennen, musst du zuerst von seinem Dasein wissen. Dann musst du wissen, was sein wahres Wesen ist. Dann, welche seine Streitkräfte sind und welches seine Beziehung zu diesen Streitkräften ist. Endlich, wie ihm die Erkenntnis Gottes zuteil wird und wie es zur Glückseligkeit gelangt. Das Herz ist geschaffen für die jenseitige Welt und seine Aufgabe ist das Suchen seiner Glückseligkeit. Seine Glückseligkeit aber besteht in der Erkenntnis Gottes.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Sendung geht nun dem Ende zu. Zum Abschluss möchte ich eine Begebenheit wiedergeben, die sich einige Jahre vor dem Erscheinen des Artikels »Do a text, Swami, have any message for us?« »Haben Angriffe auf Swami irgendeine Botschaft für uns?« ereignete. Und über die Professor Venkataraman in diesem Artikel erzählt. Den Artikel können Sie nachlesen bei Radio Sai Heart to Heart, Part 4. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland verabschiedet sich für heute. Wir danken allen, die an der Gestaltung dieser Sendung mitgeholfen haben. Produktion und Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Hören Sie nun, was Professor Venkataraman erzählte.
An diesem Punkt möchte ich ein Ereignis erzählen, das sich vor vielen Jahren, als ich der Vizekanzler war, zugetragen hat. Eines Nachmittags, als der Darshan und das Interviewtreffen beendet waren, rief Swami mich wie gewöhnlich herein. Nachdem ich gebeten worden war, Platz zu nehmen, fragte Swami mich, »Weißt du, was an diesem Morgen geschah?« Ich antwortete, »Nein, Swami«, da ich in der Universität beschäftigt war. Swami fuhr fort. Heute Morgen rief ich eine Gruppe aus dem Iran zum Interview. Hier muss ich erwähnen, dass von Zeit zu Zeit Iraner in Gruppen hierher kommen und das schon seit Jahren. Viele von ihnen hatten wunderbare Erfahrungen gehabt und in der Tat, vor einigen Jahren wurden eine ganze Reihe Ansprachen von Iranern ins Persische übersetzt und über Radio Sai gesendet. Aber das ist es nicht, von dem ich jetzt sprechen wollte. Und so lasst mich zurückkehren zu dem, was Swami mir erzählte. Er sagte, im Inneren des Interviewraumes sagten einige iranische Devotis zu mir, Swami, bitte führe für diesen Jungen das Upanayanam durch. Upanaya ist die Zeremonie des Anlegens der heiligen Schnur und weihe ihn in das Gayatri-Mantra ein. Und weißt du, was ich tat? Natürlich antwortete ich, nein, Swami. Dann sagte er, ich will es dir sagen. Ich fragte sie, warum wollt ihr, dass dieser Junge vedische Mantras singt, wenn er doch eigentlich Verse aus dem Koran singen sollte? Alle Religionen singen Hymnen, um denselben Gott zu preisen. Es ist besser für euren Jungen, dass er ein besserer Muslim ist, als neue Verse aus einigen anderen Religionen zu lernen.
Die Iraner waren überrascht. Ich sprach dann zu ihnen längere Zeit über die Herrlichkeit des Islam und empfahl ihnen wiederholt, dass sie alle gute Muslime sein sollten.